Ja, wie einige schon wissen und der Jürgen auch gerade schon verraten hat, wollen wir uns mit dem Buch Sacharja beschäftigen. Und tatsächlich hatten wir das Buch Sacharja in der Gemeinde schon mal vor 14 Jahren. Ich hoffe, dass jetzt, sagen wir mal, ihr das nicht alle noch so präsent habt. Nee, ich meine, viele waren nicht dabei damals, aber ich denke, es ist eine gute Wiederholung. Und also ein Teil wird sein, dass wir einfach durch die einzelnen Kapitel durchgehen. Und der andere Teil, dass wir auch eine Anwendung machen, ja, auf uns. Einfach uns fragen, was hat es für uns zu bedeuten. Und auf der einen Seite werde ich was auch weitergeben im Rahmen der Anwendung. Aber ihr werdet auch die Möglichkeit haben, euch selbst Gedanken zu machen über die Anwendung. Das wird dann so ablaufen, ich werde nicht alle Vorträge live hier halten, sondern ich bin bei der Hälfte der Vorträge da, bei der anderen Hälfte bin ich nicht da, da ist die Steffi dann da. Da hören wir dann die an von vor 14 Jahren. Und wenn das gemacht wird, gehen wir dann so vor, oder grundsätzlich gehen wir so vor, dass wir am Anfang das, was dran ist, am jeweiligen Tag durchlesen. Ja, also jeder liest, also man liest, wir lesen zusammen durch und dann macht jeder für sich ein bisschen sich Gedanken drüber über den Text. Ja, schon mal überlegen, was könnte es bedeuten, was könnte es für mich bedeuten. Ja, einfach damit man sich schon mal mit dem Text kurz beschäftigt hat. Das wird jetzt nicht so lang sein, vielleicht eine Viertelstunde oder so. Aber es ist einfach sehr hilfreich, wenn man den Text schon mal angeschaut hat und dann erst was drüber hört. Ja, das bleibt dann auch besser hängen. Das ist das eine. Das andere ist, dass dann nach dem Vortrag es auch noch die Möglichkeit gibt, sich nochmal Gedanken zu machen und sich auch drüber noch auszutauschen. Ja. Sodass man praktisch sich ja, dann schon relativ intensiv mit dem Text dann befasst hat und hoffentlich dann auch was einfach für sich selbst dann mitnehmen kann. Genau, bevor ich beginne, gibt es Fragen dazu?
Simon. Ja. Eine Stunde Bibel oder ja meine oder meine Rosen?
Ich habe keine, aber Uli, du hast sicher noch eine Bibel irgendwo. Heute müsst ihr selbst natürlich noch nichts durchlesen, weil heute ist einfach die Einleitung zum Buch Sacharja. Aber ab heute Nachmittag wird es dann beginnen, dass ihr es dann einfach erstmal vor für euch lest. Bis die Bibel kommt, aber mal schon mal die Frage an euch. Die Zeit Sacharjas sollte euch eigentlich bekannt sein. Wer hat da eine Idee, von welcher Zeit wir da sprechen? Ja, genau.
Das war ein Handlungsraum nach der babylonischen Vertreibung, glaube ich. Das war mit einer der ersten, der wieder zurückgekommen.
Genau. Ja. Also nach der babylonischen Gefangenschaft. Und ich habe deswegen gesagt, es sollte bekannt sein, weil ja Felix einiges dazu gemacht hat, jetzt nicht Sacharja, aber mehr Predigten zu dem Thema im Rahmen der anderen Propheten. Und deswegen ist es jetzt nicht ganz, sagen wir mal, denke ich mal, schwierig für euch, euch da zurechtzufinden. Aber wir schauen jetzt trotzdem den Hintergrund an. Der wird aber jetzt nicht so ausführlich sein, wie wenn wir jetzt uns gar nicht damit beschäftigt hätten in letzter Zeit. Also ich hoffe, dass ihr auf ein bisschen Vorwissen auch zurückgreifen könnt. Dann wollen wir beginnen mit der Einleitung. Ich denke mal, ihr habt alle inzwischen Sacharja aufgeschlagen. Ich möchte erstmal etwas zu dem Namen Sacharja sagen, bevor wir dann auf die Zeit und so weiter, auf den historischen Hintergrund eingehen. Und zwar, Sacharja bedeutet, der Herr gedenkt. Ja, das ist die Bedeutung des Namens Sacharjas, der Herr gedenkt. Es wird uns hier gesagt, es ist der Sohn Berechjas. Und Berechja bedeutet, Gott segnet. Ja, Gott segnet. Er wird aber auch als Sohn Idos bezeichnet. Und das ist eine hebräische Eigenheit, dass im Hebräischen, wenn zum Beispiel vom Großvater die Rede ist oder auch vom Urgroßvater, dass dann trotzdem einfach Vater gesagt wird, beziehungsweise andersrum einfach Sohn gesagt wird. Das heißt, im Hebräischen, wenn man sagt, Zacharja, der Sohn Idos, dann kann da auch der Großvater gemeint sein und wir wissen, in dem Fall ist es der Fall. Und Ido bedeutet zu seiner Zeit. Und wenn wir jetzt diese drei Namen zusammenfassen, dann haben wir die Bedeutung, der Herr gedenkt und segnet zu seiner Zeit. Und das ist schon eindrucksvoll in Bezug auf das Buch Zacharja, denn Zacharja war, wie es eben vorher gesagt wurde, hat zu den ersten Rückkehrern aus Babylon gehört und war praktisch dabei, als der Tempel wieder aufgebaut wurde und als diese Arbeit dann stoppte, das sehen wir auch, er hat miterlebt, wie die Heidenvölker drumherum die Juden unterdrückt haben. Und wie es so schien, ja, dass Gott nicht wirkt, dass Gott nicht da ist, um zu helfen, um einzugreifen. Und dann kommt eben dieser Name ins Spiel, der Herr gedenkt, der Herr segnet zu seiner Zeit. Denn durch den Dienst von Zacharja und Haggai wurde das Werk des Herrn wieder aufgenommen und der Tempel fertiggestellt. Wie gesagt, schauen wir uns jetzt gleich an. Aber so viel ist der Name doch eindrücklich und passt in dem Fall einfach zu dem gesamten Geschehen, das wir hier haben. Er war eben ein Zeitgenosse Haggais und beide Propheten haben eben das Volk ermahnt, das Volk aufgerufen, die Arbeit am Tempel wieder aufzunehmen, ja, das wieder zu tun. Und wir schauen uns da gleich ein paar Verse zu dem Geschehen noch an. Aber wir halten hier fest, sie haben zusammen gewirkt und sie haben zusammen das Volk ermahnt. Und das Volk hat sich auch ermahnen lassen. Zacharja war ein Priester, genau wie zwei andere ganz bekannte Propheten. Wer weiß, welche das sind? Welche Propheten waren noch Priester? Ich sage ganz bekannte, das ist eine Hilfe. Oder wir machen es noch einfacher, welche der großen Propheten? Hesekiel? Ja. Und noch einer? Jeremia. Genau, Jeremia und Hesekiel waren auch Propheten, Priester, Propheten waren sie ja alle. Und so war Zacharja auch Priester. Nun schauen wir in Bezug auf die Rückkehr von Babylon eine Stelle aus Nehemia an. Und zwar Nehemia Kapitel 12. Da sehen wir erstmal den Vers 1. Dies sind die Priester und Leviten, die mit Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, und mit Jeschua heraufgezogen waren. Seraja, Jeremia, Esra. Ja, es geht erstmal um die Rückkehr. Dann sehen wir in Vers 4. Ido, Ginetoi, Abia. Hier haben wir den Ido, den Großvater von Zacharja. Und dann in Vers 16. Von Ido, Zacharja, von Ginneton, Meschulam. Von Ido, Zacharja, der wird hier eben zusammen mit Ido erwähnt. Und ich erinnere daran, dass wir im Hebräischen keine Vokale haben und es deswegen hier eben um Sachaja geht. Also Sechaja, Sachaja. Der Grund, warum manchmal die Vokale dann unterschiedlich wiedergegeben werden, ist, dass wir die masoretischen Schriften haben, und die masoretischen Schriften, die haben Vokale. Also die Masoreten haben später zum Text Vokale hinzugefügt, damit man eben eine Hilfe hat, wie man es aussprechen muss, ja, weil da waren dann viele überfordert, das ohne Vokale auszusprechen, vor allem wenn sie nicht mehr so gut Hebräisch konnten. Und deswegen haben die Masoreten Vokale hinzugefügt und die haben sich dann eben manchmal unterschieden. Aber es ist wichtig zu wissen, die Vokale selbst sind nicht inspiriert. Inspiriert sind die hebräischen Worte ohne Vokale. Also hier kamen sie eben zurück und sie haben zu den ersten Zurückkehrern gehört. Und wir wollen uns dazu auch noch das Buch Esra anschauen, also noch weiter vorblättern zu Esra. Und da lese ich jetzt Esra, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ: So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling auffällt, dem sollen die Leute seines Ortes helfen, mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh, sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. So, und das war im Jahr 538 vor Christus. Und in diesem Jahr kamen ungefähr 50.000 Personen zurück nach Jerusalem, nach Juda und Jerusalem. Es geht hier um den Edikt des König Kyros. Ja, der König Kyros hat es möglich gemacht. Es war der Eroberer, der in der damaligen Zeit alles regiert hat. Und wer weiß, welcher Prophet diesen Kyros sogar mit Namen vorausgesagt hat. Also welcher Prophet hat darauf vorausgesagt, es wird eine 70-jährige Gefangenschaft geben und hat vorausgesagt, dass diese 70 Jahre beendet werden, dann gibt es eine Rückführung eben nach Jerusalem und der König, der das ermöglichen wird, wird Kyros sein. Jesaja, genau. Jesaja hat es vorausgesagt. In Jesaja 44 lesen wir davon. Und 45. Ja, erstmal haben wir in Vers Kapitel 44, Vers 26. Der aber das Wort seines Knechtes bestätigt und den Ratschluss ausführt, den seine Boten verkündeten, der zu Jerusalem spricht, werde wieder bewohnt, und zu den Städten Judas werdet wieder gebaut, und ihre Trümmer richte ich wieder auf. Der zu Meerestiefe spricht, versiege, und deine Ströme werde ich trockenlegen. Der von Kyros spricht, er ist mein Hirte, Und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor seinem Angesicht aufzutun und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Um Jakobs, meines Knechtes, und Israels, meines Auserwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ja, wir müssen bedenken, das wurde geschrieben vor der babylonischen Gefangenschaft durch Jesaja. Hat bereits Jesaja den Namen des Herrschers geoffenbart, der noch gar nicht lebte, und gesagt, dieser Herrscher wird es sein, der praktisch das Volk befreien wird von der babylonischen Gefangenschaft. Und es gibt eine außerbiblische Überlieferung, die uns Folgendes besagt, dass Daniel, der diese Prophetie kannte und der sogar auf Grundlage dieser Prophetie zu Gott gebetet hat, dass Daniel diese Prophetie von Jesaja dem Kyros gezeigt hat, als er die Möglichkeit dazu hatte, ja, und Kyros sehr bewegt davon gewesen sein soll und ihn eben und das ihn eben dazu bewegt haben soll, dann den Edikt zu erlassen, dass die Juden zurückkehren dürfen nach Jerusalem. Und das würde auch übereinstimmen mit der Prophetie, weil hier wird ja gesagt, ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest. Also Gott hat Kyros zum Eroberer und Befreier gemacht. Da wusste er noch nichts von dem wahren Gott. Und dann wurde ihm diese Prophetie gezeigt, wo er namentlich drinsteht und hat erkannt, ja, all das ist wahr. Ich habe die ganzen Völker erobert und ich habe das diesem Herrn, diesem Gott zu verdanken. Und eben, dass es der Gott Israels ist. Und deswegen wurde er dann dazu bewegt, eben diesen Erlass herauszugeben, sodass sie zurückkehren durften nach Jerusalem und nicht nur zurückkehren, sondern sie sollten Hilfe und freiwillige Gaben und so weiter von dem Volk erhalten. Und hier sehen wir, wie eindrücklich Gott eben wirkt, wie das, was er voraussagt, wirklich eintrifft. Und sein Ratschluss einfach ausgeführt wird. Ja, das war damals so und das ist auch bis heute so. Heute sehen wir es am Beispiel auch am Volk Israel und vielen Prophetien, die in Verbindung damit bereits erfüllt worden sind. Wenn wir jetzt weiterschauen in Esra, ja, kommen wir zurück zu Esra, springen zu Esra 3. Da lese ich jetzt Verse 1 bis 4. Als aber der siebte Monat nahte, und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste, denn Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder lastete auf ihnen. Und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer am Morgen und am Abend. Und sie feierten das Laubhüttenfest, so wie es geschrieben steht, und opferten Brandopfer Tag für Tag in der vorgeschriebenen Zahl, was für jeden bestimmt war. Ja, also wir sehen erstmal, wie sie eifrig sind. Zerubabel war praktisch ihr Anführer und Jeschua der Hohepriester, und sie hatten es auf dem Herzen, den Tempel Gottes, den Altar wieder aufzubauen, und das haben sie getan und sogar angefangen, wieder Opfer zu bringen. Und es heißt, die Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder lastete auf ihnen, und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer am Morgen und am Abend. und sie haben das Laubhüttenfest gefeiert. Also sie waren hier erstmal gehorsam, weil sie wussten, dieser Opferdienst, der hat jetzt lange nicht mehr stattgefunden. 70 Jahre konnten sie praktisch keine Opfer bringen, Opfer, die von Gott vorgeschrieben waren. Und jetzt waren sie voller Tatendrang und haben das, ja, obwohl sie wussten, sie befinden sich in Gefahr durch die umliegenden Völker, haben das trotzdem getan. Ja, sie waren trotzdem Gott gehorsam. Und das ist erstmal eine sehr positive Entwicklung, die wir hier sehen. Aber jetzt passiert etwas. Und zwar lesen wir davon in Kapitel 4. Da lesen wir, dass es Widersacher gibt, ja, denen es nicht passt, dass sie hier anfangen, wieder die Opfer darzubringen, den Tempel aufzubauen. Und sie widerstehen dem und sie informieren den König Artasasta darüber, dass das nicht weitergehen darf. Und das führt dazu, dass tatsächlich diese Arbeit zum Erliegen kommt. Ich lese ab Vers 23. Als nun der Brief des Königs Artasasta vor Rehum und Simsai, dem Schreiber, und ihren Genossen verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Ja, wir sehen hier, die Situation ist natürlich, dass auch der König Artasasta nichts von diesem Edikt weiß. Und er lässt sich hier praktisch umstimmen, er lässt sich überzeugen, dass ja, das Volk Israel ein aufrührerisches Volk ist. Das ist das, was die Feinde ihm nämlich sagen. Er lässt sich da überzeugen und schickt dann eben einen Brief, dass dieses Werk jetzt nicht weitergehen darf. Und so kommt es zum Stillstand und es bleibt auch im Stillstand, nämlich 16 Jahre. Ja, 16 Jahre führen sie das nicht weiter, sondern haben sich da sozusagen einschüchtern lassen. Was meint ihr, was hätten sie tun sollen stattdessen? Gott vertrauen, weiterbauen, ja, das im Vertrauen auf den Herrn tun, weil man muss ja bedenken, Gott hat ja schon dieses Wunder getan, dass sie zurückkommen konnten aus Babylon. Ja, er hat sie bewahrt auf dem Weg, beschützt vor den Feinden unterwegs. Also es war ganz offenbar, dass Gott sie gesegnet hat. Und jetzt, auch wenn Widerstände kommen, sollte man trotzdem Gott vertrauen und weitermachen. Man könnte es auch im Gebet vor Gott bringen und den Herrn bitten, ja, ihnen Weisheit zu schenken, wie sie weitermachen können, was sie tun sollen. Aber sie haben sich hier einschüchtern lassen und das Werk kam eben zum Erliegen. Und das ist jetzt die Situation, in der jetzt praktisch Gott die Propheten erweckt, nämlich die Propheten Haggai und Sacharja, die das Volk dann tadeln und ermahnen, die Arbeit wieder aufzunehmen. Und davon lesen wir in Esra 5. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn Idos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Ja, also wir sehen die Ermahnung kommt an. Das Volk lässt sich ermahnen durch die Propheten Haggai und eben Sacharja. Und sie machen sich wieder ans Werk. Und das ist eben dieser historische Hintergrund. Was war der Unterschied zwischen dem Dienst von Haggai und Sacharja? Kann das jemand sagen? Ja, kann man eigentlich so sagen. Also der Haggai war stark fokussiert auf eben den Wiederaufbau, dass die Arbeit weitergeht. Er erwähnt schon auch die geistliche Veränderung, die stattfinden muss, also die Umkehr, die Buße ist durchaus auch ein Thema. Und auch Haggai hat einen Blick aufs messianische Reich, ja, auf die zukünftigen Segnungen und legt diese als Grundlage dar. Bei Zacharja ist es aber weit mehr der Fall. Ja. Bei Zacharja haben wir auch diesen Fokus auf den Wiederaufbau erstmal. Dann haben wir aber eine Serie von Nachtgesichten, die zwar ihren Ursprung in der damaligen Zeit haben, aber dann weit in die Zukunft blicken. Und wir haben zwei Lasten, kann man sie nennen, also zwei Weissagungen, Prophetien über das Ende, wo es sehr viel um Endzeitgeschehen geht. Deswegen wird das auch die Apokalypse von Zacharja genannt, ja, umgangssprachlich. Weil es sehr viele Dinge über die letzten Tage gibt, die vorausgesagt werden und auch über das messianische Reich. Also man kann sehr gut sagen, bei Zacharja ist da ein größerer Schwerpunkt noch drauf. Obwohl beide, wie gesagt, das messianische Reich ansprechen, haben wir einiges dazu in Zacharja. Und was wir auch in Zacharja haben, sind ganz viele Hinweise auf den Messias. Ja, was meint ihr? Welches ist das Buch, was am meisten Hinweise auf den Messias hat im Alten Testament? Am meisten messianische Prophetien. Nee, die Psalmen sind aber auch gut im Rennen.
40 Prophetien.
Zacharja, 40. Wer hat noch mehr?
Wo ist viel kürzer, ich gebe sagen.
Proportional.
Proportional ist es natürlich Nummer 1, aber welches Buch hat noch mehr Prophetien? Habt ihr schon mal das 5. Evangelium gehört? Jesaja. Genau. Ja, Jesaja. Proportional ist natürlich Zacharja Nummer 1, aber absolut gesehen übertrifft es natürlich, hat Jesaja mehr Prophetien noch. Aber es ist schon erstaunlich, wie viele Dinge wir hier haben über Jesus Christus. Genau deswegen ein sehr eindrückliches Buch, was natürlich auch aufbaut auf vergangenen Prophetien. Wir haben ja in der Bibel das Prinzip der fortschreitenden Offenbarung. Das heißt, Gott offenbart immer mehr von sich, von seinen Werken und auch von seinem prophetischen Programm. Ja, das heißt, desto mehr Bücher geoffenbart worden sind, desto mehr konnte man wissen über Gott selbst, aber auch über die Zukunft. Und so baut natürlich Zacharja auf vergangene Prophetien eben auf. Also so viel einfach zum Hintergrund. Wir kommen dann eben darauf zurück, wenn wir dann wirklich im Buch drin sind, dann werden wir einzelne Ereignisse noch betrachten. Zur Struktur möchte ich noch etwas sagen. Wir haben erstmal, man kann sagen, das Buch hat 4 Teile oder 5 Teile, je nach Einteilung. Wir haben erstmal eine Einleitung. Dann haben wir 8 Nachtvisionen. Dann haben wir eine Ausführung über das Fasten, ja, die zu 4 Botschaften über das Fasten führt in Kapitel 7 und 8. Und dann haben wir eben, kann man sagen, die Apokalypse von Zacharja ab Kapitel 9. Diese Prophetien von Zacharja sind nicht datiert. Man geht davon aus, dass sie später dem Zacharja geoffenbart worden sind. Und manchmal wird dieser 4. Teil nochmal unterteilt in 2 Teile, nämlich in Bezug auf diese 2 Lasten, ja, die wir dann eben auch betrachten werden, aber nicht in dieser Gemeindefreizeit, muss schon mal dazu gesagt werden. Wir werden nämlich bis Kapitel 4 kommen und dann, so der Herr will, gibt es irgendwann mal eine weitere Gemeindefreizeit, wo man dann entsprechend weitermachen kann. Eben dieser letzte Teil, da geht es viel um die letzten Tage, auch um die Wiederkunft des Herrn und um das tausendjährige Reich. Wir haben noch ein Detail zum Tod Sachajas. Weiß jemand, wie Sachaja gestorben ist? Sachaja. Der ist umgebracht worden. Ja. Jesus erwähnt es im Neuen Testament in Kapitel 23, Matthäus Kapitel 23. In Vers 35, ich lese mal ab Vers 33 im Zusammenhang, da tadelt nämlich der Herr Jesus die Pharisäer. Er sagt, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Und hier ist natürlich, hier steht es Zacharias, aber da ist Sachaja gemeint. Das liegt an der Übertragung vom Hebräischen ins Griechische. Das Neue Testament wurde ja auf Griechisch geschrieben und manche Namen wurden ins Griechische etwas anders übertragen. So viel zu der Einleitung. Wir wollen jetzt aus dem Buch einige Höhepunkte betrachten. Bevor wir das tun, wollte ich euch fragen, habt ihr noch irgendwelche Details, irgendwas, was ihr noch ergänzen wollt zur Einleitung? Nicht, dann schauen wir uns die Höhepunkte an und schauen auch, welche praktische Anwendung wir da machen können. Zum einen vom Namen der Herr gedenkt. Ich denke, auch das können wir ganz praktisch auf uns anwenden. Hat vielleicht jemand eine Idee? Der Herr gedenkt. Wie können wir das praktisch auf unser Leben anwenden? Der Jesus ist als der Retter gekommen, er hat unser gedacht. Ja. Okay. Fällt euch vielleicht noch was ein?
Jesus als der Hirte, der einfach auch so lange errettet ist, der richtige Lebensweg
genommen hat. Ja, genau, dass Jesus auch weiterhin bei uns ist, unser gedenkt. Ja. Wenn wir uns die Situation Israels anschauen, ja, das Volk wird unterdrückt von den Feinden. Es kommt ihnen so vor, als ja, würde sich nichts bewegen, sich nichts tun und diese Unterdrückung weiter fortbestehen. Und dann kommt die Aussage der Herr gedenkt. Ja. Wie können wir das ganz praktisch auf uns?
Er gedenkt an seine Zusage, er ist treu, das
Genau, er ist treu, ja. Er steht zu seinen Zusagen. Ja, ich denke, einfach um es noch zu ergänzen, vielleicht machen oder jeder Gläubige macht ja auch schwere Situationen durch, die vergleichbar sind mit der Situation des Volkes Israel. Vielleicht nicht in dem Sinne, dass jetzt die Feinde uns unterdrücken, aber doch gibt es Situationen, wo wir vielleicht keinen Ausweg sehen, wo wir auch denken, wie geht's weiter? Und dann dürfen wir wissen, der Herr gedenkt. Ja? Der Herr ist treu. Der Herr kann zu seiner Zeit, ja, wenn wir noch das hinzufügen, der Herr gedenkt und segnet zu seiner Zeit, kann er eingreifen. Ja? Und wir wissen, dass er für jede Versuchung den Ausgang geplant hat. Ja? Der Herr gedenkt, können wir so ganz praktisch für uns auch zum Trost nehmen. Und da komme ich schon auf die nächste Stelle aus Sacharja, wo genau von Trost die Rede ist. Nämlich in Sacharja 1. Da gibt es eine Frage, und zwar sehen wir hier den Engel des Herrn und er stellt folgende Frage. Da begann, Sacharja 1 ab Vers, 3, ab Vers 12, da begann der Engel des Herrn und sprach: Herr der Herrscharen, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Da antwortete der Herr dem Engel, der zu mir redete, mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Verkündige und sprich, so spricht der Herr der Herrscharen, ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Und ich bin heftig erzürnt über die selbstsicheren Heidenvölker, denn als ich nur ein wenig zornig war, halfen sie zum Unglück. Genau, das Kapitel wird dann ausführlich Thema heute Nachmittag sein, deswegen nehme ich da jetzt nicht so viel vorweg. Aber was wir sehen, ist, dass wir haben hier diese trostlose Situation von Juda, von Jerusalem. Und wir haben hier die Frage des Engels des Herrn, an Gott, an den Herrn. Und der Engel des Herrn, wer ist der Engel des Herrn? Das ist Jesus Christus, bevor er Mensch wurde. Das wird auch Thema sein heute Nachmittag, das werde ich jetzt nicht im Detail begründen, aber es gibt einige eindeutige Bibelstellen, die uns zeigen, dass der Engel des Herrn Gott ist und nicht einfach ein normaler Engel. Ja, und das passt auch zu dieser Rolle, denn er bittet hier für Israel und Jerusalem und wir wissen, dass der Herr Jesus der Fürsprecher ist. Ja, wir wissen, dass er auch jetzt für uns bittet, vor dem Vater, dass er für uns eintritt, sich für uns verwendet. Er ist der Fürsprecher hier für das Volk Israel, aber auch für jeden wahren Gläubigen. Und die Frage ist hier, wie lange willst du dich nicht erbarmen? Und die Antwort ist, ich eifere für Jerusalem, ich eifere für Zion. Ja, Gott wird eingreifen, er wird die Situation wenden. Und wenn wir da ins Neue Testament gehen, dann sehen wir, dass Paulus sich auch mal in einer auswegslosen Situation befand. Und zwar lesen wir davon im 2. Korintherbrief. Kapitel 1 ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Errettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde, um unsertwillen. Ich denke, eine wunderbare Bibelstelle, die aufzeigt, wo der Paulus eben mitteilt, in welcher Not er sich befunden hat, er und seine Gefährten. Und er sagt, dass sie übermäßig schwer zu tragen hatten, über ihr Vermögen hinaus, sodass sie am Leben verzweifelten. Und das war nicht zufällig, wie es hier geschrieben steht, sondern es ist ihnen von Gott zugefallen, wie wir auch die Umstände betrachten sollen, dass sie uns von Gott zufallen, dass die Dinge nicht zufällig passieren. Es heißt hier, wir hatten in uns selbst das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also ganz offenbar war es so, dass Paulus in solch eine Situation kommen musste, wo er schon bei sich sagt, jetzt werde ich sterben. Ja? Und nicht nur das sagt, jetzt werde ich sterben, sondern weil ich sterben werde, vertraue ich jetzt auf Christus, der die Toten auferweckt. Ja? Also hier wird der Glaube wirklich erprobt, wenn man mit dem Tod konfrontiert wird. Nicht, wenn es einem gut geht, sondern wenn man solch eine Situation durchmacht, man wird konfrontiert mit dem Tod und jetzt sagt man sich, jetzt kommt es wirklich drauf an. Ja? Jetzt sterbe ich im Vertrauen auf den Auferstandenen. Ja, im Vertrauen darauf, dass er auch mich auferwecken wird. Und Gott hat diese Situation herbeigeführt, damit er dieses Vertrauen lernt. Und von Paulus, wenn man seine Briefe liest, könnte man ja nicht sagen, bei dem hat komplettes Vertrauen gefehlt, sondern er war ja ein Vorbild für uns im Glauben, im Vertrauen und trotzdem musste er das durchmachen. Und deswegen wissen auch wir, wenn wir Schweres durchmachen, dass Gott ein Ziel damit verfolgt, ja, und dass wir ganz offenbar lernen müssen, auf den zu vertrauen, der gestorben und auferstanden ist und genau das im Angesicht des Todes in solch einer Situation. Und dann hat Gott eingegriffen. Ja? Gott hat eingegriffen und hat ihn gerettet, hat ihn rausgerettet aus dieser Todesgefahr, aus dieser Situation. Und somit durfte Paulus wachsen im Glauben. Was wir hier auch sehen, ist so wie dem Volk Israel eben mit tröstlichen Worten geantwortet wurde, so dürfen auch wir wissen, unser Gott ist der Gott alles Trostes, wie es hier heißt. Ja? Er tröstet in aller Bedrängnis. Und auch das ist ein Grund, dass wir durch Bedrängnisse durch müssen, damit auch wir selbst die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Dass wir nicht dem anderen nur sagen, ja, Gott wird dich schon trösten, passt schon. Ja? Sondern dass wir selber es erfahren haben, wie Gott uns getröstet hat und aus Erfahrung sprechen können. Aus Erfahrung sprechen können, Gott kann auch dich trösten in deiner Bedrängnis. Und auch das können wir ja, aus der Schrift, aus der Bibel lernen. Dann, wenn wir zurück zu Sacharja gehen, jetzt zu Kapitel 2, da haben wir im Rahmen des dritten Nachtgesichtes folgende Aussage. Kapitel 2, Vers 14. Juble und freue dich, du Tochter Zion. denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jedem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen, und sie sollen mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte Wohnung machen, und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Herrscher zu dir gesandt hat. Ja, also hier wird die Wiederherstellung Jerusalems verheißen. Jerusalem wird eben wiederhergestellt, wird einen wichtigen, nämlich den Hauptplatz im tausendjährigen Reich haben. Heidenvölker werden sich anschließen und Gott wird in seiner Mitte sein. Und jetzt frage ich euch, was können wir hier, wenn wir diese Verheißung sehen, die Israel gegeben wird, was können wir hier auf unser Leben anwenden? Wenn wir betrachten, dass Gott sagt, er wird in ihrer Mitte wohnen. Er wird unter ihnen sein.
Weil wir predigten, ums Orient sind.
Ja, weil...
Was? In unserer Mitte und mit uns und mit Israel, weil er uns ums Orient hat.
Ja, also auf das wollte ich hinaus, auf den Aspekt. Er ist auch in unserer Mitte. Ja? Er wohnt in jedem wahren Gläubigen. Und da können wir auch eine Stelle aus dem Neuen Testament aufschlagen, Johannes 14. Ab Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also hier verheißt der Herr Jesus den Heiligen Geist. Ja. Der Heilige Geist wird in den Gläubigen wohnen. Sie werden also nicht als Waisen zurückgelassen, sondern sie haben den Beistand des Heiligen Geistes, der ja auch Tröster genannt wird. Und so wohnt der Heilige Geist in den Gläubigen. Und der Jesus sagt auch etwas über sich und den Vater, wer weiß das, was auch hier dazu passt.
Der Vater ist in mir.
Das ist eine Aussage.
Dass sie wohnen werden.
Genau, ja. Dass der Vater und der Sohn auch Wohnung machen werden in dem Gläubigen, in den Gläubigen, so dass wir praktisch sagen können, der dreieinige Gott ist unter den Gläubigen. Er wirkt unter den Gläubigen, er wohnt in den Gläubigen und er stärkt uns und Christus sagt auch, er wird mit uns sein bis an das Ende der Weltzeit.
Und ja, ich habe eine Frage dazu. Also, dass der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, uns Wohnung nimmt am Tag der Bekehrung, der Wiedergeburt.
Ja.
Und dass aber der Heilige Geist, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind.
Mhm. Ja, und vom Heiligen Geist bestimmte Gaben bekommen haben, zu dienen. Ja, es wird auch von der Bibel gesagt, dass bestimmte, sagen wir mal, die Personen der Dreieinigkeit bestimmte Aufgabenbereiche zum Beispiel haben. Ja? Also zum Beispiel wurde Jesus Christus geschickt, um am Kreuz für uns zu sterben. Ja? Der Vater hat die Aufgabe, Menschen zu Christus zu ziehen, weil der Jesus sagt ja, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Ja? Der Heilige Geist hat die Aufgabe, die Menschheit zu überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Ja? Und so gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist eben ein Gott. Ja? Und deswegen, und es sagt uns ja die Bibel auch, dass der dreieinige Gott wohnt in den Gläubigen. Und bei Christus ist natürlich so, es wird uns auch gesagt, er sitzt zu Rechten Gottes. Und man darf natürlich hier nicht das verwechseln. Ja, körperlich ist er auferstanden, aufgefahren und sitzt zu Rechten Gottes. Aber mit seinem Geist ist er bei uns. Ja. Und genau deswegen ist auch wirklich Christus da und nicht nur sein Heiliger Geist da. Das ist, manchmal wird es ein bisschen einseitig dargestellt, in dem Sinne, dass nur der Heilige Geist da ist und Christus beim Vater ist, aber das stimmt ebenso nicht, weil es ausdrücklich gesagt wird, dass auch Christus da ist. Ja.
Man müsste ja Gott zerteilen, sonst ja. Das geht
nicht. Da Christus eben auch allgegenwärtig ist, ja, kann er auch bei jedem gleichzeitig sein. Ja. Er ist ja auch allgegenwärtig. Und der Vater ist auch allgegenwärtig. Ja. Ja, so haben wir eben diese Verheißung. In der Zukunft wird das Volk Israel wieder hergestellt und Gott wird in der Mitte Israels wohnen. Aber so wissen wir jetzt schon, Gott ist in unserer Mitte, er wohnt in jedem einzelnen Gläubigen. Aber auch wir haben diese Sichtweise auf die Zukunft. Ja, wir dürfen ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn wir eines Tages bei ihm sind. Das ist jetzt natürlich noch nicht der Fall. Dann gehen wir zu Sacharja 3. So ein Tipp, ihr könnt da einfach was reinlegen in eure Bibeln, weil wir kommen ja immer wieder zu Sacharja zurück. Und zwar haben wir in Sacharja 3 die Vision des hohen Priesters Jeshua, das ist das vierte Nachtgesicht. Und da lesen wir Folgendes. Und er ließ mich den hohen Priester Jeshua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand, der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist. Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel, und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Also hier haben wir diese Vision des Hohenpriesters, die wir dann im Detail übermorgen, denke ich, ist es, betrachten werden. Die Frage an euch, wir wollen jetzt nicht so auf den damaligen Hintergrund schauen. Ich meine, damals ging es um den Jeschua, um den Hohepriester und auch um Israel. Das steht auch für das Volk Israel, was wir dann sehen werden. Für was ist diese Vision ein gutes Bild, wenn wir neutestamentliche Wahrheiten betrachten? Genau. Also schmutzige Kleider werden oft stehen oft als Bild für die Sündhaftigkeit des Menschen. Im Alten Testament ist das immer wieder ein Thema auch für die Sündhaftigkeit des Menschen. Und ohne Errettung, ohne Heil hat natürlich jeder Mensch vor Gott schmutzige Kleider. Denn wenn wir die Heiligkeit Gottes betrachten, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Ja, sondern jeder Mensch hat das Gericht, hat die Verdammnis verdient. Und wenn ein Mensch stirbt in seinen Sünden, in seiner Schuld, dann bleibt nichts anderes als das Erwarten des schrecklichen Gerichtes Gottes. Das heißt, jeder, der ohne Sündenvergebung stirbt, der wird vor dem großen weißen Thron kommen, dann werden Bücher geöffnet, es wird bewiesen werden, dass er ein Sünder ist, dass er das Gericht verdient hat und er wird in die ewige Verdammnis kommen. Das ist die Situation eines jeden Menschen. Und wir haben hier eben dann das Bild der Errettung, was hier nicht dabei steht im Alten Testament. Wir haben natürlich im Alten Testament Prophetien auf das Erlösungswerk. Aber hier wird jetzt nicht erwähnt, was die Grundlage dafür ist, dass Sündenvergebung möglich ist. Aber Sündenvergebung wissen wir aus vielen Stellen, auch aus dem Alten Testament, wie Jesaja 53 und die Psalmen, ja, einige Hinweise aus den Psalmen und andere Stellen aus dem Alten Testament, aber dann ganz klar auch im Neuen Testament, dass Sündenvergebung allein auf Grundlage des Opfers des Herrn Jesus geschehen kann. Und dass Gott genau deswegen den Messias, den Retter, den Heiland geschickt hat, um eben für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen und um uns eben zu retten. Und was wir hier auch sehen, ja, was auch sehr, sehr gut passt zu unserer Rettung, der Jeshua, der steht hier einfach, ja, und der macht gar nichts. Ist euch das aufgefallen? Ja, der ist erstmal vollkommen passiv. Ja, der macht nichts. Und es wird gesagt, gebt ihm neue Kleider und so weiter. Ja, es werden seine Sünden vergeben. Er tut dabei nichts in der ganzen Geschichte. Und das ist auch ein Bild für die Errettung, weil die Bibel sagt uns, dass die Errettung nicht ein Verdienst ist. Ja? Also dass wir irgendwelche Werke dafür tun sollen, um gerettet zu werden, sondern die Errettung ist ein Geschenk. Und da sehen wir natürlich eine neutestamentliche Bibelstelle, die sehr gut dazu passt, ist der Epheserbrief, Kapitel 2. Da wird in Versen 1 bis 3 erstmal beschrieben, dass der Mensch tot ist. Da wird gesagt zu den Ephesern, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden. Also der Mensch ist von Natur erstmal geistlich tot. Die Epheser, die waren geistlich tot, durch Übertretungen und Sünden. Das war, was sie gekennzeichnet hat, Übertretungen und Sünden. Und Sünde, das ist ja alles, was dem Willen Gottes widerspricht. Und wenn ein Mensch kein Leben von Gott hat, ist sein ganzes Leben nicht im Willen Gottes. Deswegen ist sein ganzes Leben in Sünde geführt und eine Aneinanderreihung von Sünden. Er kann nichts anderes tun als sündigen, weil ja nur das, was von Gott gewirkt ist, letztendlich auch Gott wohlgefällig ist. Also das, was seinem Willen entspricht. Und das kann natürlich ein Mensch erst dann tun, wenn er gerettet ist. Und so ist der Mensch tot. Und ein Toter kann nicht sagen, ich werde jetzt lebendig, sondern er muss zum Leben erweckt werden. Ja, ein Toter ist in dem Sinne auch erstmal passiv. Er fängt nicht von selbst an, nach Gott zu suchen. Paulus sagt ganz klar, keiner fragt nach Gott. Also ohne das Wirken der Gnade Gottes fängt ein Mensch nicht mal an, nach Gott zu fragen oder nach Gott zu suchen. Das heißt, wenn ein Mensch fragend ist und suchend ist, dann ist es schon ein Hinweis darauf, dass Gott schon angefangen hat zu wirken im Herzen eines Menschen. Keiner fragt nach Gott, sagt Paulus da ganz klar im Römerbrief. Und so heißt es hier dann auch, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen in Vers 3. Wir haben uns also nicht unterschieden von den anderen. Und jetzt ist es so, dass nicht wir auf einmal die Initiative ergreifen und sagen, wir wollen Gott suchen, sondern in Vers 4 wird es gesagt, dass Gott jetzt handelt. Das heißt in Vers 4, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Also wir sehen, Gottes große Liebe hat die Initiative ergriffen. Und da sehen wir auch ein Grundprinzip über Liebe. Liebe ergreift die Initiative. Liebe geht auf den anderen zu. Und so wendet Gott sich uns Menschen zu. Er ist reich an Erbarmen und in seiner großen Liebe handelt er. Und es heißt hier, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat uns lebendig gemacht. Seine Liebe hat uns Leben geschenkt. Und das ist Gnade. Er betont, aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Und auch hier sehen wir, die ganze Beschreibung ist, dass Gott handelt. Wir sind passiv, Gott handelt, er erweckt uns zum Leben. Und das ist genau über Lazarus. Zum Lazarus hat er Jesus sprechen müssen, komm heraus. Er hat ihn aufwecken müssen. Auch Lazarus hat nicht sagen können, so, ich werde jetzt wieder lebendig. Sondern Gott musste die Initiative ergreifen und handeln. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Moment mal. Als ich zum Glauben kam, war ich ja gar nicht passiv. Ich habe ja geglaubt. Ich habe ja vertraut auf das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Richtig. Aber Paulus führt weiter auf, dass auch das Gottes Werk ist. In Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also damit niemand jetzt anfängt zu denken, es könnte ja doch aus mir gekommen sein, dass ich geglaubt habe, führt er aus, die Errettung ist ganz von Gott. Es ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir haben alles diesem handelnden Gott zu verdanken, der die Initiative ergriffen hat, der sich uns zugewandt hat, der uns lebendig gemacht hat, der uns neues Leben von oben geschenkt hat. Und natürlich haben wir an einem bestimmten Punkt gesagt, auf dieses Evangelium möchte ich vertrauen. Das hat jeder von uns irgendwann gesagt und so sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Aber er darf wissen, dass Gott den Schlüssel zu unserem Herzen hat, zu jedem Einzelnen, und er lässt die Umstände so zusammenwirken, dass wir, oder ließ sie zusammenwirken, dass wir dahin gekommen sind, dass wir geglaubt haben, dass wir vertraut haben. Und das sollen wir nicht uns selbst zuschreiben, sondern ihm. Und er hat uns dazu berufen, eben jetzt zu dienen, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also erst wenn man gläubig geworden ist, fängt man an, die Werke zu tun, die vor Gott gut sind. Das sind die Werke, die er vorbereitet hat. Nur diese Werke sind in Gottes Augen wirklich gut und Gott wohlgefällig. Also so viel zu diesem Thema. Wir schauen dann auch noch das Prinzip der Rechtfertigung genauer an, wenn wir zu Sacharja 3 kommen. Denn das Ganze ist ein Bild eben für die Rechtfertigung aus Glauben. Dann schauen wir noch zu Sacharja 4. Da heißt es in Vers 6, da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Ja, auch eine wunderbare Aussage, die uns einfach zeigt, dass der Heilige Geist wirkt und dass wir auf sein Wirken angewiesen sind, ja, dass wir die Dinge nicht anpacken sollen aus eigener Kraft. Und so war es damals natürlich auch. Die Versuchung war da. Man wird zum Beispiel bedroht durch Feinde. Man ist in Bedrängnis. Und dann ist die Versuchung da, mehr auf die Armee zu vertrauen, auf ein großes Heer zu vertrauen, auf die eigene Kraft zu vertrauen. Die Versuchung ist natürlich dann nicht so groß, wenn man weder ein großes Heer hat, noch eine große Kraft. Dann weiß man umso mehr, man ist auf die Hilfe Gottes angewiesen. Und diese Zusage wird hier gemacht, dass der Herr wirkt eben durch seinen Geist. Und auch das können wir anwenden, ganz klar auf uns. Zum einen haben wir die Aussage, die ich vorher erwähnt hatte, dass der Heilige Geist überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, nämlich in Johannes 16, Vers 8. Also, wir sind darauf angewiesen, oder waren darauf angewiesen, dass wir überführt worden sind vom Heiligen Geist, dass er uns Sündenerkenntnis geschenkt hat und wir nicht nur theoretisch wussten, wir sind Sünder, sondern eben auch ganz praktisch dann wussten, wir sind Sünder, dass Gott uns aufgezeigt hat, uns ein schlechtes Gewissen gegeben hat, ja, durch sein Wirken, durch das Wirken seines Geistes. Ja, dass wir wussten, unser Leben ist so nicht in Ordnung mit Gott. Ja, wir brauchen Vergebung. Wir brauchen diese Sündenvergebung, die uns in der Schrift verheißen wird. Und dann noch, und mit dem möchte ich schließen, es gibt zwar jetzt noch einige weitere Kapitel, aus denen man dann Anwendungen machen kann, aber ich denke mal von der Zeit her schließen wir mit dem Vers, und zwar mit dem Gebet von Paulus. Epheser 3, Abvers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Also hier betet Paulus zum Vater. Er betet darum, dass der Heilige Geist wirkt, dass Gott durch seinen Geist die Gläubigen stärkt am inneren Menschen. Und so sollen wir gestärkt werden am inneren Menschen, damit Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Wie ist denn das? Wohnt Christus eigentlich in unserem Herzen? Ja. Warum wird hier gebetet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne?
Also irgendwann. Ja. Frage
ja. Ja. Wir müssen unterscheiden zwischen Stellung und Praxis. Ja. Von der Stellung her hat Jesus gesagt, der Heilige Geist wird nie mehr von uns gehen. Er wird bei uns bleiben in Ewigkeit. Ja, er wird in uns sein und bei uns bleiben in Ewigkeit. Und so auch Christus. Christus wohnt in jedem Gläubigen. Er ist da. Aber in der Praxis leben wir ja oft so, dass wir nicht im Vertrauen auf Christus wandeln, nicht im Vertrauen auf Christus leben. Dass wir in der Erkenntnis ja, merken, es muss noch viel sich verändern, wir müssen noch viel zunehmen in der Erkenntnis des Herrn, in der Erkenntnis seiner Liebe, im praktischen Ausleben seiner Liebe. Und darum betet Paulus, dass das wirklich zunehmen darf, dass er ganz praktisch in unserem praktischen Wandel, dass wir uns dessen bewusst sind, dass Christus da ist, und dass wir im Vertrauen auf seine Kraft leben und handeln, dass wir wirklich diese Werke tun dürfen, die Gott vorbereitet hat. Und wir sehen hier, dass es hier eine Kette von Dingen gibt, die hier passieren. Zum einen werden wir gestärkt durch seinen Geist am inneren Menschen. Grüß dich, hallo. Also, wir sind gerade bei Epheser 3, Vers 14. Abvers 14. Wir werden gestärkt am inneren Menschen. Dann sehen wir, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Und dann geht es weiter, damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet. Also die Tatsache, dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt, führt dazu, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Und man kann mit Gewissheit sagen, dass jeder, der zum lebendigen Glauben an Christus gekommen ist, die Liebe des Christus erkannt hat. Er hat nämlich erkannt, was sein Erlösungswerk bedeutet. Er hat erkannt, was Christus für ihn getan hat. Und trotzdem sollen wir die Liebe des Christus erkennen. Und das zeigt uns, dass wir noch ganz am Anfang sind bei der Erkenntnis seiner Liebe. Und dass wir da noch weit wachsen und zunehmen dürfen in der Erkenntnis seiner Liebe. Und wer von sich sagt, ich bin schon sehr weit fortgeschritten, ja, und habe nur noch wenig zu lernen in Bezug auf die Erkenntnis seiner Liebe, der betrügt sich selbst. Ja, sondern wir dürfen wissen, das ist das Gebet des Paulus, das er für die Epheser gebetet hat. Und wenn wir damals gelebt hätten, hätte er sicher auch für uns gebetet. Und wir dürfen auch so füreinander beten, dass wir dazu nehmen dürfen. Und es heißt dann, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und weil es so unvorstellbar ist, sagt Paulus in Vers 20 folgendes: Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ja, Gott ist fähig, noch mehr zu tun, als wir bitten oder verstehen. Aber das ist auch ein Hinweis darauf, dass wir dieses Gebet gar nicht voll verstehen. Ja, wenn wir das bitten füreinander, dann verstehen wir zwar, wir bitten darum, dass die Liebe zunehmen mag, dass Christus ganz in der Praxis in den Gläubigen wohnt, sie gestärkt werden am inneren Menschen, sie erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes, aber das wirklich Verstehen, was es bedeutet, ja, oder das letztendlich Ergründen, das können wir nicht. Ja, weil wir wissen, dass wir immer weiter wachsen und zunehmen sollen, solange wir hier auf der Erde sind, und dass wir eines Tages ihn sehen dürfen, von Angesicht zu Angesicht, und staunen werden, ja, über ihn und ihn ganz anders anbeten werden, als wir es jetzt können. So viel erstmal dazu. Ich weiß nicht, es ist ja noch ein bisschen Austausch auch vorgesehen, und je nachdem, wie viel da dann beim Austausch noch sich ergibt, kann ich auch noch ein paar andere Stellen dann weitergeben zur Anwendung. Aber erstmal würde ich jetzt hier schließen.